Kunst kann uns neue Sichtweisen zeigen, Kunst kann uns inspirieren, Kunst macht uns traurig, aber Kunst macht uns auch glücklich. Und damit meine ich nicht nur Bilder, sondern auch Musik, Theater, was auch immer für Künste. Nee, also es gab schon Konflikte auf jeden Fall. Für mich war das so, gar nicht mehr künstlerisch dich zu fühlen. Also jetzt gerade in der Freiberuflichkeit, da gibt es Kunden, die dafür offen sind, die mutig sind, mit dir auch sowas zu machen und wo man sich mehr einbringen kann. Es gibt immer Menschen, denen wird das nicht gefallen, und es gibt aber Menschen, die dich unterstützen und die es toll finden. Deswegen muss man damit irgendwie auch leben können. Es ist natürlich auch die Entwicklung dahingehend, dass man seinen eigenen Wert erkennt. Das ist ja auch etwas, was man aus sich heraus schöpft. Es ist angreifbar, es ist hochsensibel. Also mein Thema war eigentlich schon immer die Natur und wie du schon sagst, was die Natur einfach hergibt, also an Form, ja, an Strukturen, wenn man da mal richtig reingeht, was einfach vorhanden ist und dass das alles auch irgendwie einen Zyklus hat. Es kommt immer wieder, jede Phase. Das kann man auf so viel übertragen, also sowas Faszinierendes, was einfach da ist. Jede Kooperation oder jede unterschiedliche Kunst, die da zueinander findet, bietet ja auch die Möglichkeit, dass du wiederum neue Bilder oder eine neue Ausdrucksweise damit erreichst. Ich glaube, sowas hat viel Potenzial. Ja, die Kombination ist mega spannend.
Herzlich willkommen bei der heutigen Episode des 933 Kaicha Kolle Podcast. Heute zu Gast habe ich die Künstlerin, Designerin und Berliner Kulturschaffende Theresa Lambrecht.
Hi, hallo Nils.
Bist du ready für unsere Challenge?
Ja, bin ich.
Theresa hat nämlich 93,3 Sekunden Zeit, um meine 21 Entweder-Oder-Fragen zu beantworten. Dabei musst du in die Kniebeuge gehen, während ich dir die Fragen stelle. Und ich würde mal sagen, schauen wir mal, wie du dich anstellst. Bist du bereit?
Ja,
ich bin bereit. Auf die Plätze, fertig, los. Fotografie oder Malerei?
Fotografie.
Digital oder analog?
Digital.
Berlin oder Graz?
Berlin.
Kreatives Chaos oder strukturierte Ordnung?
Chaos.
Frühaufsteherin oder Nachteule?
Frühaufsteher.
Minimalismus oder Opulenz?
Minimalismus.
Teamarbeit oder Einzelkämpferin?
Team.
Klassische Kunst oder moderne Kunst?
Modern.
Buch oder Podcast?
Buch.
Meer oder Berge?
Mehr.
Skizzenbuch oder Tablet?
Tablet.
Beim Arbeiten Musik oder Stille?
Musik.
Plan oder improvisieren?
Plan.
Frühling oder Herbst?
Frühling.
Abstrakt oder realistisch?
Abstrakt.
Kino oder Theater?
Kino.
Skulptur oder Gemälde?
Gemälde.
Roadtrip oder All-Inclusive?
All-Inclusive.
Kunstmesse oder Online-Galerie?
Kunstmesse.
Fashion oder Interior Design?
Fashion.
Alright. Sehr nice. Gut gemacht. Schön, dass du da bist.
Hallo Nils.
Theresa ist mit ihrem Werk The Mysterious Lotus Teil der Neuverfilmung der Traumnovelle von Arthur Schnitzler. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, würde ich gerne ein bisschen näher auf deinen Werdegang eingehen, auf deine Vision für die Zukunft und natürlich auch noch über deine ganzen Projekte, die ja so zahlreich vorhanden sind. Aber genau, ich würde sagen, stell mir dich doch einfach mal vor, du bist in Berlin-Köpenick aufgewachsen. Ja. Wie war so deine Kindheit? Was hast du da so erlebt?
Also ich bin in Berlin-Köpenick groß geworden, genauer gesagt in Hessen-Winkel am Demritzsee. Meine Kindheit war sehr schön grün auf jeden Fall. Und ja, ich bin dort zur Schule gegangen und habe mein Abi gemacht in Köpenick. Von da bin ich dann nach Graz gegangen zum Studieren und habe dort Malerei studiert an der Kunsthochschule. Das war ein absolutes Kontrastprogramm natürlich, von Berlin nach Graz zu kommen. Deswegen, also es waren 2 Jahre und das war auch total ausreichend.
Bevor wir auf Graz zu sprechen kommen, mich würde mal so an deiner Kindheit interessieren. Gab es da irgendwie besondere Projekte vielleicht in der Schule oder was waren so vielleicht so Touchpoints so mit Kunst und Kultur, dass du da vielleicht auch so die Leidenschaft geweckt bekommen hast darüber?
Also Touchpoints waren auf jeden Fall innerhalb der Familie da. Ich komme aus einer Künstlerfamilie. Und mein Urgroßvater war Maler und dann gab es noch diverse andere Künstler. Und ich glaube, da bin ich schon früh damit in Verbindung gekommen. Dann habe ich mich eigentlich schon immer irgendwie für Kunst interessiert. Das ist also egal, jetzt, ob für Musik oder für die Malerei, das war irgendwie immer in mir. Und ich wusste zwar noch nichts Genaues damit anzufangen, aber gemalt habe ich irgendwie schon immer oder auch Collagen gemacht in der Schule. Und ja, das hat mich irgendwie immer begleitet. Und was ich auch schon immer ganz toll fand, waren ja irgendwelche Zeitungen, wo dann so Werbung drin war von Absolut Wodka oder sowas. Auch grandios gab es damals schon. Und ja, ich bin Wendekind sozusagen. Ich war 11, als die Mauer gefallen ist. Und bin eigentlich in einer Stadt groß geworden, also die irgendwie zusammenwachsen sollte wieder. Und damals war Berlin noch total erkundbar und es kamen sämtliche Musikstile, Richtungen nach Berlin, Clubs haben eröffnet und ja, so bin ich eigentlich groß geworden. Also ich habe im Grün gewohnt, aber bin dann sehr oft auch in die Clubs gefahren und ja, habe eigentlich da ziemlich viel erlebt und bin da natürlich auch mit Kunst in Berührung gekommen schon. Ne?
Ja, so also... Projekten. Ja, auch so die spannenden Anfangsjahre von Berlin, ne? Mit David Bowie und Tresor und was da alles gab.
Tresor, E-Werk, also das war auch so meine Zeit, ne? Und das war schon, ja, es war toll. Ich bin froh, dass ich das miterlebt habe und dass man ja auch so ein Wachstum zwischen den Kulturen auch erleben konnte. Genauso zeitgleich gab es eben den Hip-Hop, was ja auch eine tolle Richtung war. Das hat mich auch geprägt. Ja, es war viel los auf jeden Fall. Und
ja, und ich stelle mir auch den Wandel halt auch krass vor, ne? Mit 11, du wächst halt in dem, sag ich mal, klischeehaften grauen Ostberlin halt auf, ne? Ohne Werbung, ohne, sag ich mal, viel kulturelles Leben, was man vielleicht da mitbekommen hat, also zumindest im öffentlichen Raum. Es war ja dann eher so staatlich dann vorgeschrieben, wenn es kulturelle Anlässe gab. Und dann, dann wirklich als Teenager so diesen ganzen Wandel zu erleben, alles auf einmal bunt, Leuchtreklame, also bei Trettmann gibt es ja, ich weiß nicht, ob du den Track kennst, wo er auch darüber spricht.
Und, ja, genau, der ist ja auch in Karl-Marx-Stadt oder so groß geworden. Ja. Ne? Ja, der kennt das auch auf jeden Fall.
Und dann natürlich auch spannend, ne? Als Heranwachsende dann auch diese ganzen Clubs zu erleben. Also was waren so deine ersten Club-Erfahrungen oder wo warst du denn öfters?
Also öfters schon im Tresor und im E-Werk, aber es gab auch das Metropol, Boogaloo, Sage, also wo dann auch Reggae oder eben auch Hip-Hop gespielt wurde. Also eigentlich alles. Also ich habe mir schon immer auch alles angeguckt. Es war jetzt nicht nur immer eine Richtung oder so. Ne? Also dafür gab es viel zu viel zu sehen. Es war ja auch super viele illegale Partys in irgendwelchen Häusern. Also ja, grandios. Das gibt es ja jetzt so gar nicht mehr. Ne? Also das war schon toll.
Ja, wie groß war dann der Schritt nach Graz, was ja eigentlich so im Vergleich zu Berlin dann vielleicht ein bisschen provinzieller war und vielleicht auch vom Mindset vor Ort von den Leuten, also stelle ich mir schon vor, dass da ein gewisser kultureller Unterschied vorhanden war. Ne?
Absolut, also ich hatte die Chance oder wurde dort eben aufgenommen in der Meisterklasse für Malerei und ich habe die Chance genutzt, aber ich hatte natürlich auch ein bisschen Schiss, na klar, wie ist das? Ist da so, ne? Und dann von Berlin kommt. Und also es war tatsächlich schon so erstmal ein kleiner Schock, also nicht Kulturschock, aber irgendwie, das war natürlich was völlig anderes. Es gab zwei, drei Clubs, wenn man die als Club bezeichnen konnte. Und die Stadt hat dann um 22 Uhr war da alles irgendwie zu. Und es war ja für ein Berliner Girl, also das war erstmal schon ein Schock, aber die Schule natürlich, das war toll und auch das, was ich da gelernt habe und mitgenommen habe, nochmal richtig, also klassische Malerei zu lernen von Anfang an, das war schon toll. Und da war ich dann 2 Jahre
Hattest du dich da klassisch beworben oder ist da jemand auf dich zugekommen?
Also mir hatte jemand davon erzählt und dann habe ich mich dort beworben und dann, ja.
Okay. Und was war da so vielleicht die größte Entwicklung oder der Schritt, wo du deine Identität noch mehr geshaped hast?
Also dadurch, dass es da sehr, sehr klassisch war, also klassisch bedeutet natürlich Aktzeichnen, ne? Den Menschen studieren, alles vom kleinen Zeh bis zur Wimper. Und wir hatten auch Dozenten, die waren extrem klassisch geprägt, also alte Meister und man durfte nicht, also ich sag mal, es war eine Ikonenmalerei auch, die waren ikonisch geprägt, die Maler, und man durfte dann nicht irgendwie aus dem Bild hinaus malen oder ein bisschen einfach, also das war irgendwie schräg, ja, also das war schon so, dass du das klassisch gelernt hast. Und ich habe dann bei der Aktmalerei, habe ich zum ersten Mal den Pinsel auch aus der Hand gelegt und habe mit Händen gemalt und dachte so, hey, ist ja irgendwie auch mal ein ganz anderes Gefühl. Und irgendwann, ja, habe ich dann auch gewechselt vom Pinsel zum Digitalen. Und ich hatte aber auch nicht nur klassische Malerei dort, sondern auch Fotografie gelernt. Und irgendwie hat sich das dann immer mehr in diese Richtung bewegt. Angefangen auch mit Fotografie dann. Und später, oder das, was ich jetzt mache in meiner Kunst, sind Fotokollagen, und die Fotos, das sind alles Originale, die mache ich selber und das bringe ich dann digital zusammen und das wirkt dann manchmal wie gemalt oder so, aber das ist ein Mix aus diesen Komponenten und das hat sich dann so ergeben. Also irgendwann habe ich wirklich gar nicht mehr an der Leinwand oder so irgendwas gemacht. Ja.
Und würdest du sagen, das war schon ein Gamechanger, diese akademische Ausbildung dazu?
Ich fand sie schon sehr gut, einfach um eben das nochmal von der Pike auf auch zu lernen. Also man fängt erstmal an, alles zu studieren, abzumalen, bis ins kleinste Detail die Form zu fühlen, den Menschen zu fühlen und ja, sich in den Menschen reinzufühlen. Und ich finde es schon, also für mich war das schon sehr wichtig. Und aus diesen Dingen ist dann eben auch das Abstrakte dann irgendwann entstanden, ne? Also man hat diese Grundlagen und dann fängst du an, deinen eigenen Stil mit reinzubringen im besten Fall. Und so entwickelt sich das. Aber ich finde, das als Grundlage war schon sehr gut.
Ja, dann auch für die Ausbildung dann danach, ne, dass du halt wusstest, ja, so, okay, was sind eigentlich die Grundlagen, worauf baue ich halt meine ganzen kreativen Visionen halt auf und woher kommt das und wie kann ich es vielleicht auch miteinander kombinieren?
Ja, genau, die Kombination einfach auch, ne? Ja, so was Klassisches und dann wieder was Modernes und oder auch, das bedeutet ja auch, dass man auch die Biografien der Maler auch teilweise studiert, ne? Also man entwickelt dann natürlich auch ein Interesse, was für ein Mensch steckt denn dahinter oder was hat der für Erfahrungen, woher kommt er und warum ist er das geworden, was er jetzt ist und warum malt er so oder was sind seine Themen? Das ist ja auch total spannend.
Ja, und neben dem Selbststudium oder dem Selbstausprobieren, wie sehr würdest du auch Disziplin als wichtig erachten? Weil ich stelle mir das halt auch vor, ne? In Berlin, du hast komplett die Welt bei dir zu Hause, kannst 1000 Sachen machen und da auch wirklich dran zu bleiben.
Ja,
ne?
Ja, genau. Also ja, es gibt immer Sachen, die einen ablenken, aber bei mir war es irgendwie immer so, wenn mich das irgendwie auch interessiert hat oder ich das auch richtig tief gefühlt habe, dann habe ich das automatisch auch zu Ende gebracht oder, ne, oder hab mich dann hingesetzt und was gemacht. Also ich glaube, wenn man wirklich für etwas brennt, dann entwickelt man auch die Disziplin, das umzusetzen. Und das war eigentlich schon immer so.
Cool auch, wie du das rausarbeitest, so mit der Leidenschaft, dann ist es keine Disziplinfrage, ne? Dann macht man das einfach von Herzen.
Genau, und, weil sonst wird man gezwungen dazu und dann macht man das, das ist halt wie in der Schule eigentlich.
Ja,
ne?
Genau.
Du wirst gezwungen, jetzt Mathematik zu machen und interessierst dich aber nur für Sport oder was weiß ich.
Ja.
Und das quält immer. Also.
Ja. Ja, was ich da raushöre, wie wichtig dann auch so die Leidenschaft für die eigene Sache halt auch ist, ne? Und dass man das dann automatisch priorisiert, weil man einfach da weiterkommen will, weil man das fühlt, dass das so der eigene Weg ist, ne?
Ja, absolut. Also ich muss auch dazu sagen, ich hatte auch eine Mutter, die mir das ermöglicht hat, also nicht finanziell ermöglicht hat, das nicht, aber ich meine, die mich motiviert hat auch, die gesagt hat, mach das. Bei meinem Vater war das anders. Da war schon mehr so Disziplin und jetzt mach mal ein ordentliches Studium. Aber bei meiner Mutter war das anders und das fand ich immer toll, dass sie das gepusht hat und ja, immer noch.
Und trotzdem bist du ja eigentlich zweigleisig gefahren, ne? Weil ja, du hast ja nicht nach deiner Ausbildung gesagt, so ich bin jetzt Künstlerin und komme, was wolle, sondern du bist ja dann schon eigentlich auch in der Werbewelt aktiv gewesen, hast auch für diverse Agenturen, auch als Freelancerin, glaube ich, als Grafikdesignerin dann gearbeitet und dann auch später als Art-Direktorin. Was waren da vielleicht so die Steps und auch Herausforderungen?
Ja, also das stimmt. Ich bin immer zweigleisig gefahren. Auch natürlich Thema Sicherheit spielte auch eine Rolle, aber auf der anderen Seite fand ich auch immer beide Seiten interessant. Also ich fand schon immer interessant, wie man Produkte vermarkten kann, was man aus den Produkten auch machen kann, wie man sie in Szene setzen kann und deswegen glaube ich, bin ich auch in der Werbung auch gelandet. Ich hatte, also nach Graz bin ich wieder zurück nach Berlin gekommen und habe in Berlin-Kreuzberg eine Ausbildung gemacht und dort habe ich auch angefangen, für die Clubszene und für die Musik Flyer zu machen. Und was ich ungefähr 15 Jahre gemacht habe, bis dann irgendwann alles immer mehr in Social Media gegangen ist. Und dann hatte ich nochmal ein Studium angefangen. Also nach der Ausbildung habe ich gedacht, das kann jetzt noch nicht alles sein. Jetzt studierst du nochmal Kommunikationsdesign. Und damit hatte ich angefangen. Und währenddessen hatte ich eine Anzeige gesehen, die hing da an der Uni aus. Und da stand Praktikanten gesucht, Scholz & Friends sucht Praktikanten. So, und ich hatte damals, wie gesagt, mich ja schon so interessiert, so für Werbeanzeigungen und so, diese Zeitung Max hieß das damals. Und da stand hinten immer drin, wer die Anzeigen gemacht hat. Und da stand auch irgendwann mal Scholz & Friends. Und dann habe ich gedacht, da willst du unbedingt mal hin. Irgendwie hat es mich da so hingezogen. Und dann habe ich die Anzeige dort gelesen. Und ja, dann haben die mich genommen. Ich habe das Studium unterbrochen. Und habe dann 2-3 Jahre als Artdirektorin bei Scholz & Friends gearbeitet. Und da habe ich, das war ja also richtig klassisch Werbung, also wie Aufbau, Branding. Ich hatte viel für die Automobilbranche gemacht, aber auch für Saturn, also querbeet. Mega spannend auch. Aber währenddessen merkte ich schon, okay, also die Künstlerseite fehlt dann irgendwie doch. Ja. Ich habe zwar immer auch Ausstellungen gemacht und meine Bilder gemacht, aber es war irgendwie, es wurde dann zu eintönig. Also das hat nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich mich freiberuflich orientiert und bin seit 20 Jahren, seit 20 Jahren, als freie Designerin unterwegs und hatte erstmal ganz lange auch für klassisch, also weiterhin für Agenturen gearbeitet. Und irgendwann hatte ich dann aber meine ersten Kunden und dann hat sich das so entwickelt und
Seit jetzt, 2010 dann, ne?
Quasi ja, lass mich mal kurz rechnen, was haben wir jetzt? Ja, oder schon 15 Jahre. Ja, so ungefähr.
Und wie sehr hat dich das oder vielleicht dein Künstler-Ich dann auch gestresst, dass du halt gemerkt hast, okay, eigentlich muss man so Design machen, also zielgruppengerecht und orientiert und muss mir vielleicht überlegen, wem könnte das gefallen. Aber ich denke, so die Künstlerseite ist ja dann mehr so, ich will mich einfach ausleben, will das machen, was ich fühle, was ich empfinde. Gab es da mal einen Konflikt in dir oder konntest du das immer gut trennen?
Nee, also es gab schon Konflikte auf jeden Fall. Ne? Also für mich war das so... Ja, es war wie so ein Vertrocknen vielleicht so. Also nur das eine zu machen und gar nicht mehr künstlerisch dich zu fühlen. Das war schon irgendwie auch hart. Aber es gab auch Kunden, also jetzt gerade in der Freiberuflichkeit gibt es Kunden, die dafür offen sind, die mutig sind, mit dir auch sowas zu machen und dir vertrauen und wo man sich mehr einbringen kann. Also das gibt es ja auch und ist mir auch Gott sei Dank oft begegnet. Und
Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch ein Prozess, ne? Erstmal so seine eigene Identität dann auch da zu finden, sei es jetzt im Grafikdesign-Bereich als auch dann im Künstlerin-Bereich, wo dann die Kunden halt sehen, okay, ich mag einfach den Stil von ihr und will das in meine Kampagne mit einfließen lassen oder genau in die Richtung soll das ungefähr gehen halt, ne? Und ich glaube, da hat man dann auch gute Ansatzpunkte, wenn man dann sich auch gefunden hat und entsprechend auch über sein Portfolio dann auch was darbieten kann, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ja, sowas, ich meine, das gibt es ja eigentlich auch schon lange, ne? Große Kunden, Adidas oder Nike, machen ja auch immer viel mit Künstlern zusammen oder so, ne? Also das ist ja jetzt nicht wirklich was Neues, aber ich finde, es könnte mehr sein und es könnten sich mehr Kunden oder Marken auch noch mehr dafür öffnen, weil es halt auch eine super Kombination ist und auch sich immer wieder was Neues ergibt. Und ich meine, meistens sind die Kunden eben nicht mutig, sie wollen ihre Zielgruppe behalten oder ihre Kunden wiederum. Ja. Und trauen sich natürlich nicht, einen Step weiter zu gehen. Und ja.
Und grundsätzlich, wie gehst du an deine Projekte ran oder was inspiriert dich oder ist es einfach der Alltag und du guckst halt einfach, wo es da bei dir resoniert?
Ja, gute Frage. Also beides wahrscheinlich. Wenn ich ein neues Projekt starte, dann bin ich schon durch irgendwas inspiriert worden oder lass mich auch inspirieren dann noch währenddessen. Aber manchmal kommen auch so einfach, ja, so auch im Alltag irgendwie die Dinge zu einem und irgendwann, ja, funktioniert das dann halt auch mit einem Kunden und ja.
Ja, und dann auch so diese Verbindung zwischen analog und digital, ne? Hat ja wahrscheinlich dann auch viel Wandel reingebracht der total. Zwischenzeit oder an welcher Stelle man auch dann die Rezipienten für die Kunst oder die Kampagne, wie auch immer, dann erreicht. Und ja, das stelle ich mir auch spannend vor, ne? Dass du für dich auch immer wieder dich wahrscheinlich auch neu erfinden musstest, ne?
Immer wieder, ja. Und das ist auch jetzt noch so, man muss sich immer wieder neu erfinden oder sich auch irgendwie wieder inspirieren lassen neu oder es gibt neue technische Tools, die neue Dinge ermöglichen oder also man lernt nie aus, es ist irgendwie immer ein stetiger Prozess sozusagen.
Mhm. Ja, hast du vielleicht, sage ich mal so, Highlight-Projekte in der Vergangenheit, wo du sagst, also da ging es schon mal in eine neue Richtung oder das war sehr wichtig dann auch für die weitere Entwicklung?
Ja, also eigentlich mehrere, eigentlich bei vielen Kunden, die ich dann selber hatte, die jetzt nicht von Agenturen waren. Ich hatte ein sehr schönes Projekt im Bereich Kosmetik. Da sollte ich für einen Kunden, der eine Diamantencreme hergestellt hat, eine Verpackung herstellen. Und das war so ein schönes Projekt, weil dieser Kunde mir quasi vertraut hat und ich dort relativ frei sein konnte. Und er auch sich nicht gescheut hat, die Produktion einzustampfen oder so, sondern wir konnten auch mit ganz, ganz tollen Materialien arbeiten. Und da ist am Ende ein super Projekt bei rumgekommen, was auch einen Preis gewonnen hat. Das Produkt hat sich gut verkauft, wenn man es so sagen kann. Ja, aber es war eine gute Synergie einfach. Also das war schön. Hm?
Wie viel spielt auch Nachhaltigkeit so bei deinem Projekt eine Rolle?
Ja, sehr. Ja, ja, doch. Also das kommt schon alleine auch von den Kunden. Also im Bereich Design mache ich viel Verpackungsdesign auch. Und da geht es auf jeden Fall um nachhaltige Materialien. Da geht es darum, die Verpackung platzsparend zu bauen, damit man Ressourcen schont. Also es geht sehr oft um Nachhaltigkeit.
Hm. Ja. Aber reden wir nochmal über deine Projekte quasi, die aus deiner eigenen Feder auch entstanden sind. Zum Beispiel auch das Lunar Circus Projekt ist ja auch eigentlich auch ein Riesending, insofern, dass es auch komplett neu gedacht ist. Ne? Also wir hatten ja im Vorfeld schon mal drüber gesprochen, auch so der Ansatz, dass man komplett customized über das Projekt, sage ich mal, auch die Wünsche von allen Interessenten erfüllen kann. Aber sag vielleicht mal, wie du dazu gekommen bist.
Ja, also Lunar Circus ist mein aktuelles Art-Projekt dort ich also visualisiere die Mondphasen und habe eine neue Sprache sozusagen dafür entwickelt und entwickle mit den Mondphasen Muster, die der verschiedensten Form. Die Muster haben also sind historisch bedingt, also sind kalendarisch nachvollziehbar, aber ich übersetze das quasi in einen Pattern und mache dort daraus neue Bilder. Was ich damit eigentlich auch machen will, ist das Image des Mondes so ein bisschen vom Esoterischen wegzubringen und das ein bisschen zu modernisieren. Und ich bin mehr oder weniger auch durch Zufall auf diese Idee gekommen, eigentlich während des Studiums. Da gab es die Aufgabe, etwas zu zeigen, etwas darzustellen, zu visualisieren, was einen Zeitraum von 10 Jahren darstellt. Und ich wusste nicht, oh Gott, was, keine Ahnung. Wow, okay, gut. Dann habe ich irgendwie rumprobiert, dann dachte ich, okay, 10 Jahre, was, wie viele Tage sind das eigentlich? Und dann dachte ich so, okay, dann zeigst du mal, wie viele Sonnen das sind so innerhalb der 10 Jahre, also sind durch, ja, 4018, glaube ich, Sonnen.
Muss ich kurz nachrechnen.
Und dann dachte ich so, nee, Sonne hat ja nur eine Form, ist ja total boring. Also es sind ja so Pünktchen dann aneinander, gelbe Pünktchen. Und dann bin ich irgendwie auf den Mond gekommen. Und dann habe ich angefangen, die mal so aneinander zu legen. Habe dabei aber bemerkt, dass das die Rechnerkapazität sprengt, wenn du jeden einzelnen Mond über 10 Jahre aneinander legst, und habe dann daraus eine Typo entwickelt, die es mir einfach einfacher gemacht hat, die Monde nacheinander sozusagen anzulegen. Und dann habe ich mir die Kalender rausgesucht von 10 Jahren, also damals war es, glaube ich, 2014 bis 2024, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann habe ich die so nacheinander angelegt und habe gemerkt, krass, es passiert nie. Es ergibt ja so ein ganz krasses Muster, also immer wiederkehrend. Wenn man einmal irgendwo was falsch berechnet hat, dann hat man das sofort gesehen, dann hat sich das Muster verschoben sozusagen. Mhm. Und ja, und das war diese Entdeckung, also dass der Mond Muster macht und wenn man ihn in gewisser Form aneinander legt. Und dann hat mich das jahrelang irgendwie begleitet und jetzt seit einem Jahr mache ich das jetzt wirklich richtig bewusst und es gibt also zig verschiedene Pattern. Man kann von 1950 bis 2050 kann ich die Pattern anlegen. Deswegen auch die also das zum Individualisieren. Wenn dein Geburtsjahr oder sowas, dann mache ich dir dein eigenes Pattern sozusagen. Und ja, da gibt es zig Möglichkeiten und die probiere ich gerade aus und
ja, auch für größere Ausstellungsräume kann man das ja nutzen, genau, ne? Oder auch genau. In Clubs vielleicht als Kunst, ja, was ich da
also
so sehe.
Es gibt unendliche Möglichkeiten. Im September mache ich mit Friedi Goni Paper zusammen auch eine Ausstellung und da zeige ich ganz viele Muster als Sondereditionen. Also da wird ein Mondmuster sein vom Mauerfall, vom Mauerbau oder also zig historische Momente und dann kann man, glaube ich, auch mal ganz gut sehen, wie so alle nebeneinander auch aussehen und dass auch jedes Mondmuster auch irgendwie unterschiedlich ist, aber irgendwie auch immer wiederkehrend. Und was ich auch persönlich total spannend finde, ist, dass die Natur uns sowas hergibt, dass das einfach da ist und man muss es einfach entdecken und oder damit rumspielen und schauen, was passiert. Und ich finde es unheimlich faszinierend und möchte mehr damit machen. Und ja.
Nee, also das ist ein gutes Beispiel, ne? Dass wenn man einfach mal genauer hinguckt, was die Natur eigentlich einem auch so viel geben kann.
Ja.
Ne?
Ja.
Sei es Struktur oder was man auch Richtung Kommunikation denken kann.
Alles.
Ja.
Also genau, und also mein Thema war eigentlich schon immer die Natur und wie du schon sagst, was die Natur einfach hergibt, also an Formen, ja, an Strukturen, wenn man da mal richtig reingeht, was einfach vorhanden ist und dass das alles auch irgendwie einen Zyklus hat. Also es ist ja auch immer wiederkehrend, es kommt immer wieder, jede Phase. Und das kann man auf so viel übertragen und ich finde, dass das auch irgendwie eine Aufmerksamkeit bekommen sollte und deswegen auch der Umgang mit der Natur, ne? Also sowas Faszinierendes, was einfach da ist, ja. Das auch zu schätzen, zu wissen. Also.
Ja, du meinst, das verfolgt definitiv keinen esoterischen Ansatz?
Für mich nicht, nein. Ja. Also da das... eine Freundin meinte zu mir, raus aus dem Esoterischen, rein ins Berghain. Und okay. Das fand ich ganz passend. Also nein, ich finde, man muss nicht ums Lagerfeuer tanzen. Man kann das auch modern interpretieren. Es kann eine neue visuelle Sprache bekommen. Ich glaube, dass die Menschen dafür offen sind und dass sie dafür auch bereit sind. Und aber vielleicht zeigt man einfach mal, wie kann es noch aussehen.
Ja, und ich finde, es gibt vielleicht auch noch einen Weg in der Mitte, also Richtung Awareness gedacht, dass man halt einfach sagt, schaut mal, was drumherum um euch passiert. Und wenn ihr die Zeichen und Muster deutet, könnt ihr euch was vom mitnehmen. Also was auch
total,
immer. Ne?
Total.
Ich glaube, das ist ja eh so ein Prinzip von Kunst. Also was man am Ende jeder sich da mitnimmt, das kommt ja wieder wirklich auf die Person an sich an. Ne?
Richtig, also genau. Was ist mit der Person gerade los? Was hat sie gerade? Freude, Trauer? Und es ergibt sich dann eben daraus auch immer wieder was Neues und neue Sichtweisen. Und ja, das finde ich toll.
Wie sehr siehst du Kunst auch als Mittel, um gesellschaftliche Tendenzen oder Trends dann auch abzubilden?
Also ohne Kunst müsste ich jetzt ehrlich gesagt kein weiteres Mittel. Also Kunst kann Kunst kann uns neue Sichtweisen zeigen, Kunst kann uns inspirieren, Kunst macht uns traurig, aber Kunst macht uns auch glücklich. Also, und damit meine ich nicht nur Bilder, sondern auch Musik, Theater, was auch immer für Künstler. Ich finde auch, dass man ja dadurch natürlich auch durchaus kritisch aufzeigen kann, natürlich. Aber man kann auch das Schöne zeigen. Also ich persönlich zeige gerne das Schöne auch, was da ist. Und ich möchte, dass, wenn jemand meine Sachen anguckt, dass er eine Freude empfindet oder sieht, ah krass, okay, das gibt zum Beispiel jetzt die Natur her oder so, ne? Hm. Aber das ist meine persönliche Herangehensweise an Kunst.
Also Kunst muss nicht immer gesellschaftskritisch sein.
Muss es nicht immer, aber es ist auch gut, dass natürlich auch Kunst da ist, die das auch zeigt.
Ja, absolut. Wie sehr siehst du dann auch Künstler oder Künstlerinnen grundsätzlich in der Verantwortung, da auch hinterher zu sein? Oder sagst du, hey, das kann halt jeder für sich entscheiden?
Also es gibt ja durchaus Künstler, die sich mit jedem zeitgenössischen Thema auch auseinandersetzen und das auch sehr kritisch. Und das ist auch gut so. Trotzdem, also ich sehe jetzt Kunst aber jetzt nicht nur zum Aufzeigen von negativen Dingen, sondern ja, es ist halt ja, vielseitig auch. Ne? Also ich würde jetzt niemanden, also Kunst nicht nur in diese eine Kategorie packen.
Ja, also, die Kunst ist vielleicht das Schwert und wie man es dann einsetzt, sei es zum Brotschneiden oder zum Kämpfen, wie auch immer.
Ja, und diese Welt ist so groß und so facettenreich und so vielfältig und Kunst ist das auch. Und es ist für alle irgendwas da und für jedes Thema ist was da. Und deswegen ist für mich Kunst Vielfalt und kann alles ansprechen, muss aber nicht. Und kann schön sein, kann aber auch, wie gesagt, traurig sein.
Ja, und wenn wir schon beim Thema Schönheit und Ästhetik sind, die Lotusblume, würde ich sagen, hat ja da auch so gewisse Tendenzen in die Richtung.
Ja,
Wie ist es da zu deinem Werk gekommen, Mysterious Lotus?
Das ist tatsächlich durch meine Galeristin entstanden, mit der ich schon jahrelang zusammenarbeite. Und die hat diese Anfrage bekommen und die haben sich das Werk ausgesucht und das steht auf dem Kaminsims in dem Film, in der Wohnung, wo das Pärchen dann auch Szenen spielt.
Lass ganz kurz zurückspulen. Ja. Das Werk ist zusammen mit deiner Galeristin entstanden? Oder?
Nein, das Werk ist schon vorher entstanden. Ah ja, okay, gut, dann fangen wir mal, fangen wir mal ganz von vorne an. Okay, also Moment, wie war das? Ich habe irgendwann auch mal ein Accessoire-Label gegründet. indem ich Kunst und Tücher verbunden habe. Also ich habe meine Prints auf die Tücher drucken lassen und habe mit dem KDW zusammen eine Kollektion gemacht. Und da ging es ums Thema ja, Asien und Lotusblume und alles, was thematisch noch dazu
passt. Was ist das Besondere an der Lotusblume? Warum wurde gerade die Lotusblume ausgewählt?
Ich glaube, weil die ja dafür steht, oder? Oder was für Asien eher so, Lotus? Ja, also gibt es auf jeden Fall eine Bedeutung. Die müssen wir jetzt auch mal kurz nachschlagen.
Okay, ich kenne nur, dass die Lotusblume, glaube ich, ist die einzige Blume, die auch durch Beton durchwachsen kann. Das habe ich mal irgendwo gehört, aber
ja, ist jetzt okay. So gefährlich. Ja, okay, klingt aber gut. Aber ich glaube, von der Lotusblume, da perlt doch auch das Wasser ab. Und Stimmt. Ich weiß, ich habe mal für Villeroy & Boch gearbeitet und da war das so Thema. Und da kam auch der, also dass die Schicht von den Waschbecken und so weiter, dass das Wasser da abperlt. Und das war dieser Lotus-Effekt. Genau.
Okay, jetzt haben wir es.
Eine weitere Verbindung. Okay. Aber ich fand es einfach nur schön, mich natürlich mit den ganzen floralen Blumen, also klar, Blumen zu beschäftigen. Und daraus ist dieses Bild entstanden. Und das habe ich, also alles, was es auch als Tuch gab, gab es auch als großes Bild.
Ah ja, okay. Also
dann, genau.
Gut, und dann gab es diese Ausstellung dazu und dann ist jemand aus dem Filmset zufällig auch auf der Ausstellung gewesen?
Nee, oder? Also die Bilder gibt es auch bei der Galeristin online danach haben die ausgesucht. Mhm. Genau.
Okay, und das Werk wurde ja quasi in der Traumnovelle, in der Neuverfilmung eingesetzt. Und was ist da die Verbindung zum Kontext vom Film? Also ich kann das ja vielleicht mal ganz kurz nach meinem Verständnis einordnen. Also da geht es ja um Ehepaar, was merkt, okay, dass da so gewisse sexuelle Begierden und Wünsche von beiden Seiten so da sind. Und man versucht halt jetzt über diverse Wege herauszufinden, wie man das dann machen kann oder es vielleicht auch lässt, weil man vielleicht die Ehe auch nicht dafür opfern will. Erzähl du jetzt vielleicht an der Stelle, wie da dein Werk dann
also ganz genau, du hast
ins Spiel kam.
Du hast es schon ganz richtig erzählt. Es gab ja auch mal Ice White Shot, das war auch eine Verfilmung der Traumnovelle. Und ja, es geht um ein Ehepaar, was sich langweilt oder was versucht, neue Wege zu finden, um die Ehe wieder zu verbessern. Und diese Verfilmung, die ist ja schon sehr künstlerisch, würde ich sagen. Also,
das war Stanley Kubrick, ne?
Das war, genau.
Ja.
Hm? Ja. Ja, genau, Stanley Kubrick. Und ich glaube, dass das Werk, ich habe jetzt nicht mit den Leuten persönlich da gesprochen, aber ich glaube, dass das Werk, also oder der ganze Film hat ja auch so ein bisschen sowas Geheimnisvolles, ne? Die erkunden sich da irgendwie neu und ich glaube, dass das Werk ganz gut einfach auch passt. Also es ist auch ein bisschen mystisch, es ist nicht ganz klar, es lässt sich einiges entdecken, ist so ein bisschen auch romantisch vielleicht. Und ich glaube, dass das ganz gut in das Setting gepasst hat, also auch von der Lichtstimmung. Das sah schon ganz passend aus, also das haben die ganz gut kombiniert. Also klar, die Filmsprache war natürlich eher da, aber...
Ja, aber auch die Visuals, ne? Also auch das Filmplakat ist ja komplett in dem Design oder in den Farben vom Werk. Und also die Verbindung ist ja schon sehr prägnant dann auch.
Mhm. Ja.
Nee, sehr cool. Was ist da vielleicht auch noch so die Verlängerung, wenn du, sage ich mal, auch das Potenzial siehst, ne? Kunstwerke auch in Filmen einzusetzen? Mhm. Was kann sich daraus noch so ergeben?
Ich glaube, dadurch kann sich sehr viel ergeben. Jede Kooperation oder jede unterschiedliche Kunst, die da zueinander findet, bietet ja auch die Möglichkeit, dass du wiederum neue Bilder oder eine neue Ausdrucksweise damit erreichst. Und ich glaube, sowas hat viel Potenzial, auch der Mix daraus, ne? Also bringst Kunst mit ein und verwandelt die Szenerie auch im Film zu etwas mehr Künstlerischem oder Interessantem oder es kann ja auch viel Geschichtliches auch zeigen, also je nachdem. ja, die Kombination ist mega spannend.
Ja, und ich glaube auch zwischen Realität und Fantasie. Ne? Also der Film ist ja sowas Abstraktes, das guckt man sich an. Und wenn man dann aus dem Film, aus der Welt in dem Film dann was in Realität dann greifen kann, das ist, glaube ich, auch immer so eine ganz interessante Transition einfach.
Davon. Ja, das stimmt, das stimmt. Hm, du hast etwas aus diesem Film und kannst das aber in echt irgendwie dann sehen. Ja, das stimmt.
Ja. Und wie denkst du, kann auch Kunst generell auch den Kontext im Film nochmal auch auf eine eigene Weise framen?
Ja, also gut, kommt dann eben drauf an, was natürlich für Kunst. Aber es kann, wie gesagt, die Story unterstützen, den Film vielleicht noch greifbarer machen oder durch ein Bild kannst du ja auch zeigen, okay, in welcher Zeit befindet man sich jetzt vielleicht gerade oder was mögen die Darsteller oder also die Protagonisten in dem Film?
Ist in der Richtung noch, sind da noch andere Projekte geplant oder war das jetzt was Einmaliges?
Das war jetzt was Einmaliges, aber also die Welt steht offen.
Okay.
Genau. Ja, nee, das war jetzt aber erstmal was Einmaliges.
Was ich auch spannend fand bei dem Werk Whistling Tree, hatte ich ja Museumsbesuch inspiriert. Genau, und also wie oft passiert dir das?
Das passiert tatsächlich doch schon oft und ich gehe dann entweder in die Natur oder eben auch ins Naturkundemuseum und das war tatsächlich in London. Da war ich im Naturkundemuseum, da stand ein riesiger Baum voller Vögel und das hat mich dann so inspiriert, das Bild zu machen, ja. Und das, also ja, findet auch immer wieder irgendwie Interessenten. Das war ja total toll.
Aber würdest du sagen, dass du da schon eine besondere Awareness oder Sensibilität für dein Umfeld mitbringst, dass du halt dann auch solche Sachen siehst und das dich dann inspiriert?
Ja, bestimmt, ja. Also klar, man sieht dann so oder ich sehe dann sowas und andere können damit vielleicht gar nichts anfangen. Und irgendwann, ja, dann denke ich an diese Inspiration und sitze dann vor meinem Bild, was ich machen will und dann passiert irgendwas und dann entwickelt man ein komplett neues Bild. Also und das ist also mega spannend und ich hole mir viel Inspiration aus der Natur oder aus dem Museum.
Ja.
Ja.
Sehr cool. Und kann es aber manchmal auch sein, dass du inspiriert wirst, du hast direkt was vor dem künstlerischen Auge, aber kannst es dann vielleicht auch einfach nicht umsetzen, weil du dann mal eine kreative Blockade hast oder
so? Ja, das gibt's auch. Also manchmal habe ich Bilder im Kopf, die kann ich gar nicht umsetzen. Also dann probiere ich das, aber es funktioniert nicht. Also genau, das passiert auch oft. Ja.
Was und machst du dann?
Ja, dann lege ich es erstmal wieder weg. Oder ich suche mir andere Inspirationen, also gucke mir irgendwas anderes an und dann manchmal ergibt sich wieder irgendwas, was ich dann neu kombiniere oder mitnehme in dieses Bild, was ich eigentlich umsetzen wollte. Und es entsteht aber trotzdem irgendwas. Also irgendwas passiert dann immer. Aber ja, das ist manchmal schon, wenn man so ein Bild vor Augen hat und es nicht umsetzen kann, ist auch manchmal natürlich frustrierend. Aber ja, passiert auf jeden Fall.
Ja, aber wie du meinst, ist ja dann auch spannend, wenn man das dann wieder neu kombinieren kann und dann irgendwie vielleicht dann 20% der Idee dann in das neue Werk dann mit einfließen lässt.
Genau.
Und wie läuft das grundsätzlich ab? Hast du da so deinen festen Prozess, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich die Zeit, weil ich sag mal, du hast ja auch private Verpflichtungen und bist auch viel eingespannt, aber wie machst du das, dass du dir dann auch den Freiraum schaffst, dann auch kreativ sein zu dürfen?
Ja, den nehme ich mir dann schon und dann kommt natürlich wieder die Disziplin auch durch. Also ich sitze dann schon auch von morgens bis abends dann da dran und ziehe durch, bis es nicht mehr geht. Bei der letzten Ausstellung im letzten Jahr, die ich mit einer Freundin, mit einer befreundeten Künstlerin zusammen gemacht habe, da haben wir zum Beispiel erstmal alles fotografiert, also an Blumen, was der Garten so hergibt. Und dann haben wir erstmal Material angeguckt, was können wir davon verwenden, was passt vielleicht irgendwie in das Bild, was wir vorhaben. Und damit ist man ja auch schon beschäftigt. Das ist absolute Fleißarbeit, das ganze Material zu sichten und dann daraus oder da irgendwas zu sehen und das dann neu zu verbinden in einem Bild. Also es ist nicht nur der Prozess des Bildermachens, sondern auch die ganzen Materialschritte. Also das dauert mindestens genauso lange, wie ein Bild entstehen zu lassen. Also in dem Fall, ne? Das ist
ja. Nee, das ist spannend, weil ich glaube, so als Laie hat man oft die Vorstellung, dass man einfach Künstler ist oder nicht. Aber ich glaube, es geht auch viel über das Beschäftigen mit der Sache, ne? Sei es, wie du schon sagst, erstmal das Material verstehen, die Ästhetik verstehen, zu wissen oder zu fühlen, in welche Richtung möchte ich das halt umsetzen, dann mit Farben zu experimentieren. Ja. Und dann ist es wahrscheinlich dieser kreative Prozess. Klar, die Grundlagen sind dann auch wichtig, ne, dass man dann weiß, wenn man die Richtung kennt, wie kann man es dann auch umsetzen. Aber ich glaube wirklich erstmal so dieses so Schritt für Schritt in diese Richtung oder in das Thema so reingehen. Ne?
Ja, genau. Und gerade also bei Fotokollagen ist halt unheimlich viel auch der Materialaufwand, den man da betreiben muss. Ne? Also erstmal auch so auch die Blumen zu finden und dann natürlich die Fotos zu machen und dann vielleicht noch zig Perspektiven und dann rauszoomen, ranzoomen. Also das ist auch viel Arbeit, die dahinter steckt. Und am Ende, manchmal findet man irgendwas ganz toll und du denkst, daraus wird das und das Bild. Und dann fängst du an und dann merkst du so, oh nein. Das passt ja gar nicht, oh Gott. Die Farbe oder weiß nicht, die Form oder nein, das geht alles gar nicht. Und dann fängt man wieder von vorne an. Und das ist auch ein langer Prozess. Also es ist auch nicht von heute auf morgen.
Ja. Und hat man da manchmal auch Pressure, dass man sich denkt, ja Mensch, jetzt habe ich da schon so viele Stunden investiert und irgendwie am Ende des Tages muss man ja damit auch irgendwie Geld verdienen. Und also macht dir das manchmal auch Druck?
Ja, na klar, ja. Also das ist, Gott sei Dank kann ich in meinem Beruf oder mit Design und Kunst, also ich mache schon das, was ich will in dem Sinne, aber und finanziere mir durch verschiedene Dinge eben auch das Leben. Ne? Also es ist jetzt nur von den Bildern abhängig zu sein und unter diesem Druck zu stehen, das wäre schon ganz schön krass. Also das... der Verkaufsprozess läuft einfach ganz anders. Also es dauert halt einfach. Ne? Also da muss den richtigen Client finden. Ein Bild zu kaufen bedeutet auch, also für andere, ich verliebe mich in das Bild und will es unbedingt haben. Dann ist es gut und dann passiert es auch schnell. Aber ansonsten wartet man lieber noch ein bisschen. Oder es ist jetzt nicht gerade etwas, was man jetzt so schnell kauft, wie etwas, was man braucht oder so.
Ja,
also der Prozess dauert einfach länger und da muss man schon auch länger durchhalten.
Ja, und selbst wenn mir das Werk gefällt, das muss ja dann auch erstmal mit meinem Interieur zu Hause zusammenpassen.
Ja, da spielen so viele Komponenten eine Rolle. Dann natürlich auch, wie teuer ist es. Ne?
Ja.
Klar, also das... dauert einfach.
Und betreibst du da auch aktive Beziehungspflege? Weil ich kann mir vorstellen, man kauft ja auch von Menschen halt, ne?
Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Also bisher waren auch die Käufer, also klar, die habe ich dann auch kennengelernt und da war auch immer eine gute Wellenlänge da und ich glaube schon, ja, dass man auch größtenteils den Menschen dann auch mitkauft, ne? Also klar. Wenn man ihn persönlich dann noch treffen kann. Also einige jetzt vielleicht nicht. Ein Damon Hirst wäre ich jetzt vielleicht nicht. Also klar, die großen Sammler schon. Aber da kaufe ich das, weil es in der Galerie dann hängt. Aber ich werde den Künstler vielleicht nicht kennenlernen.
Ja. Und gehst du da aber strukturiert vor, dass du halt sagst, okay, ich muss jetzt die Woche zu, keine Ahnung, zwei Netzwerkveranstaltungen immer gehen oder ergibt sich das meist über dein, sag ich mal, kreatives Netzwerk?
Also es ergibt sich, aber ich gehe auch auf Netzwerkveranstaltungen. Also es gibt so viele Wege und ich gehe die schon alle. Also
gibt es da so Basisveranstaltungen für das Umfeld, kann man das sagen?
Also eigentlich geht es dann meistens auch darum, dass man Ausstellungsräume findet zum Beispiel, dass man... Leute sich mit anderen vernetzt, die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen oder die Bock darauf haben, ne? Und daraus ergibt sich dann eine Ausstellung und dann kommen dort Sammler oder Käufer oder Interessenten hin. Ja, okay.
Und hast du da feste Galerien, mit denen du dann temporär dann immer wieder ausstellst?
Also oder? Eine habe ich schon, das ist auch die mit dem Mysterious Lotus und ansonsten immer wieder was anderes, ja, was sich dann so ergibt. Also keine feste Galerie.
Genau, und ich denke mal, was ja auch wichtig ist, ist zusätzlich die Online-Präsenz dann auch zu pflegen, ne? Und
ja,
da auch absolut zu gucken.
Ja, ja. Ja, das ist auch total interessant. Also es ist ja mittlerweile natürlich auch ein Online-Geschäft und was, ich glaube, es entwickelt sich noch immer mehr, aber also man darf es auf keinen Fall vergessen. Online gehört das dazu. Und ja. Das, aber ich glaube auch, dass es ist halt schwierig, Kunst online zu vermitteln, weil man natürlich die Werke auch sehen will, ne? Also es ist schon noch was anderes, wenn du davor stehst und die Wirkung spürst, als wenn du das nur online siehst.
Ja, und auch minimalistischer, ja, klar, Variante dann.
Ja, halt, du wirst sie, genau, und wenn du es live siehst, dann siehst du die Struktur, dann ja, kannst du was mit der Größe auch anfangen. Dann wirken die Farben auch nochmal anders. Also ich glaube schon, dass es immer so ein Zusammenspiel bleiben wird, aber die Präsenz oder die Sichtbarkeit geht halt über online, klar.
Ja. Und wie sehr musst du da vielleicht auch eine Brücke schlagen zwischen einerseits müssen deine Werke präsent sein, aber andererseits auch du als Person, weil du ja, wie gesagt, dann auch der entscheidende Faktor dann auch sein kannst für Käufer, ne?
Ja, ja. Also auf den Ausstellungen ist man, ja, hat man dann einfach auch viel damit zu tun, viel mit Leuten zu sprechen. Ja, man will für jeden irgendwie ja da sein und Antworten geben. Und das passiert dann auf den Ausstellungen meistens und ist online ja kaum möglich, ne?
Also Richtung Personal Brand gedacht. Du hast jetzt nicht geplant, zukünftig dann noch mehr über dein Privatleben oder dich als Person preiszugeben?
Ja, das ist immer, ja, das ist natürlich immer nicht schwierig, aber da ist, glaube ich, jeder anders, also was man preisgibt und was nicht. Ich will mich schon öffnen und also sag auch meistens das, was ich denke oder was gerade Phase ist. Also es sind jetzt keine großen Geheimnisse oder so. Aber ich würde jetzt nicht meine Tochter oder sowas zum Beispiel damit reinziehen oder über meine Familie berichten oder also da gibt es irgendwo Grenzen. Und aber ich finde Personal Brand schon wichtig. Ich meine, das kann man ja auch anders lösen, indem du deine Werte preisgibst. Indem du da irgendwie ein bisschen zielführender bist oder auch mehr über dich aussagst, indem du ja mit Werten dich präsentierst.
Ja, also wie du dich auch positionieren wirst. Ne? Ich glaube, das muss man jetzt nicht über jedes Müsli oder Cappuccino, den man irgendwie am Sonntag irgendwie an der Torstraße trinkt, sondern wirklich, ja, dass genau, man sagt, genau, passend zu dem Projekt irgendwie, ja, sei es zur Neuverfilmung, ja, ne, da hast du ja auch ziemlich viel Content veröffentlicht und gehst ja dann auch über LinkedIn und diverse Plattformen.
Genau,
ne?
Genau, also richtig. Ich meine, ja, das kann man ja dann auf jedem Kanal spielen. Bis zum gewissen Punkt und das finde ich auch total in Ordnung. Ja.
Ja. Wie gehst du grundsätzlich dann vielleicht auch mit Kritik, also jetzt gar nicht mal an deiner Person, aber vielleicht auch an deiner Kunst, wo Leute sagen, ja, ist für mich jetzt nichts Besonderes oder?
Ja, passiert, glaube ich, überall und jedem und ist mir, glaube ich, auch andersrum auch schon mal so gegangen. Also vielleicht kann ich mit der einen Sache weniger anfangen als mit der anderen und das gilt natürlich auch für andere und also ja, klar nimmt man das manchmal persönlich und es verletzt einen auch und das ist schon dann auch schwierig, aber auf der anderen Seite gibt es auch so viele Menschen, die einen dann wiederum stärken und die das auch toll finden und ich glaube, es gibt immer Menschen, denen wird das nicht gefallen und es gibt aber Menschen, die dich unterstützen und die es toll finden und deswegen, ja, glaube ich, muss man damit irgendwie auch leben können.
Ja, aber Was ist vielleicht für dich dann so der entscheidende Faktor für dein Selbstbewusstsein? Ist das einfach, dass du weißt, was du kannst? Oder war das so dieser Prozess, dass du gelernt hast, so mit negativen Aspekten einfach besser umzugehen?
Also beides. Es ist natürlich auch die Entwicklung dahingehend, dass man seinen eigenen Wert erkennt, dass man sieht, was man eigentlich auch kann und was man da auch schafft. Und ja, klar, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, wenn jemand deine Kunst mag, ne? Also ich meine, es ist ja auch etwas, was man aus sich heraus schöpft. Es ist angreifbar, es ist hochsensibel, man öffnet sich ja auch. Und ja, es ist, man muss damit irgendwie umgehen können. Und klar, manchmal verletzt es, und aber wiederum auf der anderen Seite gibt es halt auch Menschen, oder genug andere Menschen, die es dann wiederum toll finden. Ja, und den eigenen Selbstwert in den Arbeiten auch erkennen. Also das ist sehr, sehr wichtig.
Ja, und wahrscheinlich auch so seine eigene Positionierung dann einfach zu kennen, ne? Ja, und zu wissen, ja, ich weiß, das gefällt vielleicht eher den Rezipienten, weniger denen, die halt das mögen, und dass das dann auch total okay ist. Also ich glaube, man kann halt nicht erfolgreich sein, wenn du von allen geliebt und geliked werden möchtest.
Ja, ne? Genau. Ich glaube, davon muss man sich eben verabschieden. Ja? Und das fällt manchen schwerer und manchen fällt es ganz leicht. Und ich bin jetzt niemand, der, glaube ich, provoziert oder der jetzt mit dem Vorschlaghammer kommt. Das bin ich einfach nicht. Und aber da, es gehört auch dazu, dass man natürlich auch erkennt, wer ist man. Also und was macht dich daran glücklich? Und ich glaube, es gibt auch Menschen, die sind glücklich, wenn sie andere provozieren können und ziehen daraus Energie. Und ich mache das nicht. Und ja, also unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Strategien, unterschiedliche Empfindungen.
Auch Energien wahrscheinlich.
Und Energien, genau.
So wie es unterschiedliche Mondphasen gibt. Ne?
Ja, es, so ist es halt die Welt. Ne? Also,
gibt es noch rein von der Technologieseite vielleicht so Sachen, die dich interessieren würden, so Richtung NFT gedacht dieses ganze VR-Thema?
Ja, also interessiert mich auf jeden Fall, und ich gucke mir das auch an und habe auch selber ein NFT erstellt. Und
in welchem Kontext?
Zum Thema Mond. Mhm. Und aber es gibt den NFT, aber es gibt auch das wirkliche Werk dazu. Da sehe ich dann nämlich so ein bisschen die Diskrepanz, weil ein NFT, also du kannst dir das nicht zu Hause hinhängen. Also, kannst du vielleicht mal an einem großen Bildschirm irgendwie dir angucken. Ich glaube, das ist sehr interessant für Sammler und Sammlerinnen. Aber wenn du jetzt dir deine Wohnung einrichten willst, also ich glaube, dann möchte man das dann schon irgendwie haptisch haben. Was gibt's noch? Metaverse ist sowas, das eröffnet natürlich nochmal neue Räume, sich Kunst anzugucken. Ist, glaube ich, auch total spannend. Aber am Ende, denke ich, ist doch die soziale Komponente oder das Fühlen, wenn ich das live sehe oder auch wenn ich den Künstler treffe, einfach da irgendwas zu spüren, glaube ich, funktioniert eher als jetzt im Metaverse zum Beispiel. Also vielleicht ist es auch anders.
Vielleicht einfach so eine weitere Möglichkeit, wie du schon gesagt hast.
Ne? Also es eröffnet weitere Räume und ist bestimmt auch spannend. Ja. Auf jeden Fall.
Hättest du da schon konkrete Ideen, wo du sagst, da fehlt dir nur noch ein Partner, der das dann zusammen mit dir umsetzt?
Tatsächlich habe ich wirklich auch schon darüber nachgedacht. Eine Ausstellung Metaverse zu machen, klar, ist also mega spannend. Ne? Also ich kann mir vorstellen, große, von mir aus auch Mondwelten aufzubauen und dann so Pattern, die sich dann entwickeln. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Am Ende fehlt dann das technische Know-how, aber das kann man sich ja irgendwie dazu holen.
Ja, also ist Technologie für dich auch mehr so auf diesem Bereich oder auf dem Spielfeld Chance anstatt jetzt Gefahr durch vielleicht mehr Konkurrenz oder was auch immer?
Ja, weil ich selber habe auch irgendwann mal den Pinsel gegen den Rechner getauscht und ich sehe das also genauso wie KI. Also KI sehe ich als erweitertes Tool, was mir ein bisschen hilft, auch Dinge zu erleichtern. Und für mich gehört Technologie einfach dazu. Also was jetzt jeder daraus macht, ist natürlich seins. Aber man sollte sich, glaube ich, nicht davor verschließen. Also.
Ja. Hast du auch für dich irgendwie eine langfristige Vision oder was du vielleicht noch mit deiner Kunst erreichen oder bewirken willst?
Ja, genau. Also mit den Mondphasen auf jeden Fall, mit Lunar Circles. Das möchte ich schon irgendwann etablieren, einfach, dass da noch mehr Kooperationen entstehen. Also mit Lettau Fashion zum Beispiel. Das ist ein Fashion-Label, das für Festivals Fashion machen und wir entwickeln gerade eine neue Kollektion zusammen und da wird es halt Mondpattern, also Lunar Circles Pattern auf der Fashion geben und die Kollektion kommt im Mai jetzt raus und ich glaube, dass da unheimlich viele Möglichkeiten sind und ich habe total auch Lust, also mehr in die Kooperation zu gehen, um auch neue Dinge entstehen zu lassen oder das zu kombinieren und dass sich daraus wieder neue Sachen entwickeln. Und ja, das ist schon so eine Vision von mir.
Mhm. Was passiert eigentlich genau auf dem Hip-Hop-Ball in Berlin?
Der Hip-Hop-Ball. Das ist genau auch so ein Beispiel, wo unterschiedliche Kunstrichtungen zusammenkommen. Das klassische Ballthema und Hip-Hop in Berlin. Ich darf dort die Ausstellung kuratieren, die Graffiti-Ausstellung. Und wir bringen dort 6 Berliner Künstler, Graffiti-Künstler zusammen ins Rot-Rathaus. Und da freue ich mich total drauf, weil das ist genau sowas, die Verbindung von dem Berliner Stadtbild, von dem Ursprung, also und dem Roten Rathaus. Das ist, glaube ich, eine super mega interessante Kombination und da freue ich mich total drauf. Ja.
Ja, und auch so die inklusive Komponente dann in Bezug auch auf Kunst und Kultur, ne, was halt sein kann.
Absolut, absolut. Und für mich als Berliner sowieso total schön. Also Berliner Künstler, dann Graffiti und noch im Roten Rathaus, in einem der Wahrzeichen von Berlin. Ich glaube, dass das mega spannend wird. Ja.
Mhm. Wenn wir schon bei deinem kreativen Umfeld sind, wen würdest du vielleicht auch gern noch hier bei 933 sehen als Gast?
Also, ich kann ja vielleicht mehrere nennen.
Gerne.
Genau, das ist zum einen Felix Hübmann und zum anderen Luise Zucker, das ist eine Designerin aus Berlin, die Schmuck zum Thema Vulva macht, aber auch mega spannend vielleicht und das sind so zwei.
Kenn ich sogar, über eine Ecke.
Ja, genau. Und sie finde ich auch toll, weil sie sich natürlich auch an ein Thema ranwagt. das finde ich gut.
Ja, Theresa, dann vielen Dank auf jeden Fall erstmal. So Luise Zucker klingt auf jeden Fall mega spannend. Wenn man sich über deine Kunst und deine aktuellen Projekte informieren will, wo macht man das am besten?
Am besten über Instagram oder über meine Website theresalamrich.com oder über lunacircles.com.
Perfekt. Ja, dann danke ich euch fürs Einschalten, Zuhören, Zuschauen, wo immer ihr uns gerade findet. Und ansonsten nicht vergessen, die Glocke zu abonnieren, fleißig Kommentare zu schreiben und damit einfach auch den Algorithmus ein bisschen zu pushen. Dann vielen Dank nochmal, Theresa, an dich, dass du da warst.
Dir.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Und dann würde ich sagen, stay tuned und bis zum nächsten Mal.